Grüezi wieder und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Meilensteine der Schweizer Geschichte, dem Geschichtsformat der Weltwoche. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir steht schon Professor Christoph Mörgeli. Wir sind hier auf dem Dorfplatz beim Rathaus in Gersau, Kanton Schweiz. Was machen wir hier?
Grüezi miteinander. Dieses Gersau, ein Bezirk und gleichzeitig eine Gemeinde von etwa 2400 Einwohnern, war über Jahrhunderte eine altfreie Republik, also eigenständig, selbstständig, freiheitlich und eigentlich lange nur dem römisch-deutschen Kaiser untertan, also reichsunmittelbar.
Ein unabhängiger Staat im Staat. Von welcher Zeit, Epoche, welchem Zeitraum sprechen wir?
Wir reden natürlich von einer Zeit, da man von eigentlichen Staaten noch nicht gesprochen hat. Gersau gehörte ursprünglich mal zum Kloster Muri, kam dann in den Besitz von Adligen, der Lenzburg und dann der Habsburger. Und von den Habsburgern wiederum haben rechte Luzerner vornehme Herren abgekauft, die dann Vögte waren hier. Und nachdem die Gersauer bereits sich mit den Eidgenossen verbunden hatten, also Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern, das war im Jahr 1332, nachdem das geschehen ist, 1390 konnten sich die Gersauer loslösen von diesen Luzerner Vögten. Sie konnten sich loskaufen und waren fortan eigenverantwortlich, eigenständig, ein freier Staat, wie du gesagt hast.
Warum hat man sich da freigekauft? Warum hat man sich losgelöst? Was war da die Überlegung? Was war entscheidend für diesen Schritt?
Es war sicher wichtig, dass sich die Gersauer selber regieren wollten. Sie wollten selber Herr sein in ihrem kleinen Herrschaftsgebiet. Das ist ungefähr 24 Quadratkilometer, also kein riesiges Gebiet. Sie haben sich zwar an die Eidgenossen angelehnt, sie wurden dann zugewandter Ort der Eidgenossen und hatten auch nicht Zutritt zur Tagsatzung. Sie waren also nicht gleichberechtigt mit den alten Orten, die ja zum Teil dann Kantone wurden, aber sie waren eigenständig und diese Eigenständigkeit war anerkannt, speziell eben von Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern. Und hier haben sogar oftmals auch Tagsatzungen, also Versammlungen der katholischen schweizerischen Orte stattgefunden.
Das war eine Zeit, wo es noch Kriege gab im Mittelalter, Verschiebungen, Grenzverschiebungen. Es wurde um Landschaften, Orte gerungen. Wie war es mit Gersau? War das ein umkämpfter Ort? Wollte die Eidgenossenschaft, dass diese Gersauer unbedingt zu diesem Bündnis gehörten? Oder hat man da quasi eigentlich eher so ein bisschen die Finger davon gelassen? Was war damals so? Wie war das?
Es gab schon einen gewissen Druck, zum Beispiel von Luzern, als Luzern eben Viznau und Weggis gekauft hat, hatte man auch den Blick nach Gersau geworfen. Aber die Gersauer wollten davon nichts wissen. Sie wollten wirklich frei sein und haben dann auch im ausgehenden 14. Jahrhundert ihre Hofgerichtsordnung geschaffen, also eigentlich ein Zivilgericht in Sachen Ehegerichtsbarkeit, ein Eherecht geschaffen, aber eben auch dann ein Strafrecht und sich organisiert. Es war auch so, dass natürlich mit dieser Freiheit das Gerichtswesen vollständig an Gersau gefallen ist. Das heißt auch die blutige Gerichtsbarkeit. Es gab immer auch einen Galgen der Gersauer. Es gibt böse Zungen, die sagen, als mal ein durchreisender Zürcher zum Tode verurteilt worden sei, hätten die Gersauer hier gesagt, der kommt nicht an unseren Galgen. Dieser Galgen ist für uns und unsere Nachkommen bestimmt und nicht für jeden fremden Fötzel.
Wie hat das funktioniert? Wie hat dieser Ort Gersau, das gesagt ist nicht wahnsinnig groß, ein bisschen mehr als 2000 Einwohner, wie hat diese Selbstverwaltung damals funktioniert? Hat sie überhaupt funktioniert? Ist man da gut zu Schlage gekommen, würde ich jetzt mal sagen.
Das hat durchaus gut funktioniert. Es waren damals noch wesentlich weniger und wir müssen auch die geografische Lage von Gersau betrachten. Gersau war eigentlich nur über den Wasserweg vom Vierwaldstätter See her erreichbar. Gersau liegt am südlichen Abhang der Rigi und am Nordufer des Vierwaldstättersees, war also kaum erreichbar. Es gab einige Pfade über Pässe, aber im Wesentlichen war Gersau über den Seeweg erreichbar. Die Zugangsstraße von Brunnen wurde erst in den 1860er Jahren geschaffen und jene von Vitznau, Weggis und Luzern sogar erst in den 1880er Jahren. Und dann begann auch der Tourismus, aber so weit sind wir noch lange nicht. Also diese Selbstverwaltung hat tatsächlich funktioniert. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Gersauer eine Landsgemeinde abhielten. Da mussten alle jungen Männer hin, zuerst ab 14, dann ab dem 17. Jahrhundert ab 16 Jahren. Teilnahme war obligatorisch. Und man hat an dieser Landsgemeinde, meistens am ersten Sonntag im Mai, auch den Rat gewählt, einen neunköpfigen Rat mit einem Landammann und einem Statthalter, einem Stellvertreter und sieben Ratsherren. Es gab dann auch andere Funktionen, der Säckelmeister, der Fenner, also der Fähnrich und so weiter, auch der Landesweibel und so. Also das hat man alles gewählt und man hatte noch nicht in dem Sinne eine Gewaltenteilung. Der Rat war gleichzeitig auch das oberste Gericht und das hat funktioniert. Gleichzeitig war die politische Organisation die Genossame, also man hat gemeinsam das Land verwaltet und bewirtschaftet. Es waren einige, relativ wenige Familien, die sich da aufgeteilt haben. Wir sehen sie im Rathaus hinter uns unter dem Dachgiebel. Das waren die Familien, die hier befohlen und bestimmt haben. Hauptsächlich die Familie Gamenzind, das war die bedeutendste in dieser großen und selbstständigen Gersauer Zeit.
Ich wollte gerade fragen, gibt es Personen, die über dieser, in dieser eigenverantwortlichen Zeit, die da herausstachen, die vielleicht auch regiert haben? Was sind da die bedeutenden Personen?
Es gibt da nicht irgendwelche eidgenössisch oder sogar international bekannt gewordene Figuren unter den Politikern von Gersau. Das waren eben Landammänner, das waren Ratsherren, die aber natürlich im normalen Leben auch ihren Mann gestanden haben, meistens natürlich in der Alp- und Landwirtschaft. Das war über lange Zeit der Haupterwerbszweig. Und die Gersauer haben durchaus sich den Eidgenossen angeschlossen, auch anschließen müssen. Das war so vereinbart als zugewandter Ort, immer wenn Kriege herrschten. Und Kriege waren ja nun wahrlich genug im Beginn der Eidgenossenschaft. Und da haben sich die Gersauer mit ihrem Fähnchen bewahrt. Das Fähnchen übrigens genau dasselbe Wappen wie heute der Kanton Tessin. Und man hat sie gesehen bei Sempach, da haben sie sogar das Banner der Grafen von Hohenzollern erobert und sie konnten sich, und das war natürlich ganz wichtig dann nach diesem Loskauf von den Luzerner Vögten im Jahr 1390, sie konnten 1433 von Kaiser Sigismund anlässlich des Basler Konzils ihre Unabhängigkeit, ihre Reichsunmittelbarkeit mit einer Urkunde besiegeln lassen. Und darauf waren sie natürlich stolz. Dieses Dokument liegt heute im Bundesbriefarchiv in Schwyz.
Wie war generell das Verhältnis der Eidgenossenschaft mit Gersau? War man da rege im Kontakt? War man da auch zwar nahe, aber distanziert? Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben?
Man war durchaus im Kontakt, also die Gersauer waren ein zugewandter Ort, waren ein befreundeter Ort. Es gab da sicher auch vielfältige Kontakte, eben vor allem natürlich zur Zentralschweiz, zu diesen Kantonen, Uri, Schwyz, Unterwalden und auch Luzern. Und da hat man rege miteinander verkehrt. Zu den übrigen eidgenössischen Orten war der Kontakt etwas loser. Die Gersauer hatten auch keine Anrechte, beispielsweise an den gemeinen Herrschaften, wo eben dann gemeinsam Untertanenlande verwaltet wurden. Das also nicht. Es war nicht ein vollständig gleichberechtigtes Glied der Eidgenossenschaft. Aber dafür war diese kleine Gemeinschaft am Vierwaldstättersee frei und das über Jahrhunderte hinweg.
Du hast das Verhältnis zwischen Gersau und den Innerschweizer Kantonen angesprochen. Wie hat der Kanton Tessin Gersau beeinflusst? Du hast gesagt, dass das Kantonswappen eigentlich beinahe gleich sei. Warum?
Ja, das Kantonswappen des Tessins hat sich nicht an Gersau angelehnt. Diese zwei Farben sind dann eher doch zufällig gleich. Also das Gersauer Wappen ist sehr, sehr alt und da ist man auch stolz. Es ist ein wirklich gerade in der Zentralschweiz markanter Erkennungspunkt, dieses Blau und rot geteilte Wappen, wie wir es auch hinter uns am Rathaus sehen. Und damit kommen wir auf den Bau hinter uns. Der ist ja sehr wichtig. Das Rathaus, 1745 gebaut, auf dem Hochbarock, könnte man vielleicht sagen, vom Stil her. Und dieses Rathaus ist tatsächlich in der Zeit entstanden, als Gersau noch immer unabhängige Republik war, ist also ein Zeuge aus dieser unabhängigen Zeit.
Wer hat das Bauwerk geschaffen? Gibt es da jemanden, der da namentlich erwähnt werden muss?
Ich könnte den Baumeister jetzt nicht sagen, wer da genau gewirkt hat. Es ist jedenfalls ein eindrücklicher Bau, dient heute als Kulturort. Oben ist auch das Ortsmuseum eingerichtet. Früher war auch der Käfig da, also das Gefängnis, man hat es im 19. Jahrhundert zu verschiedensten Zwecken genutzt. Aber es ist ein stolzer Bau und eben auch ein Zeuge aus dieser unabhängigen Zeit der Republik Gersau. Da gibt es nicht mehr allzu viele Häuser.
Gibt es etwas, für was die Gersauer damals wie heute bekannt waren? Eine Eigenart, eine Eigenheit, eine Bekanntheit, eine Charaktereigenschaft. Für was standen die Gersauer?
Weil Gersau natürlich etwas abgelegen war und nicht so gut zu erreichen, hat man außerhalb von Gersau die Gersauer durchaus auch ein bisschen hochgenommen. Also im Stil der Schildbürger, wie das halt manchmal passiert. Da wird plötzlich jemand Opfer der Sprüche von anderen. Man sagte also, wenn irgendetwas Besonderes passierte, da man drüber lachen konnte, das ist jetzt ein Gersauer Stückli oder hier wird wieder gegersauert. Man behauptet, die Gersauer hätten ihre Glocken in Sicherheit gebracht vor den Franzosen und seien mit Booten auf den See hinausgefahren und hätten da die Glocken versenkt und beim Boot genau markiert, wo sie die Glocke niedergelegt hätten und versenkt hätten, damit sie die später wieder finden. Aber das war dann wahrscheinlich etwas schwieriger.
Was war entscheidend, dass Gersau sich dann doch eingegliedert hat, dass sie diese Unabhängigkeit, die sie über Jahrhunderte gehabt haben, aufgegeben haben?
Das war nicht freiwillig, sondern das geschah mit dem Franzoseneinfall 1798. Da wollten die Gersauer eigentlich auch dagegen antreten, zusammen mit den Schweizern. Man hat auch ein entsprechendes Kontingent gestellt. Die Gersauer haben sogar ihren Hintersaßen gesagt, wenn ihr jetzt euch bewaffnet und mitzieht, werdet ihr die gleichen Rechte bekommen, wie wir sie haben, als alteingesessene Genossenschafter gewissermaßen und eingesessene Bürger von Gersau. Es hat aber nichts genutzt. Die Franzosen sind gekommen, die haben auch das Dorf besetzt und haben etliches abtransportiert, was eben nicht nied- und nagelfest war. Diese Fremdherrschaft war kein wirkliches Vergnügen. Und das war dann auch das vorläufige Ende dieser Unabhängigkeit. Etwas später glaubten die Gersauer, man könne sie wieder errichten. Das war dann aber nichts mit der Mediationsverfassung von 1803 von Napoleon, war Gersau nicht mehr unabhängig. Sollte es aber noch einmal kurz werden, nämlich im Jahr 1814 mit Unterstützung der Zentralschweizer Kantone, aber im Jahr 1817 war es dann endgültig vorbei, denn der neue Bundesvertrag von 1815 sah also Gersau nicht als unabhängigen Staat vor, das hat man nicht niedergelegt, und auch in den Verhandlungen des Wiener Kongresses war von Gersau nicht die Rede, es ging also schlicht vergessen, so dass man sich dann eigentlich darauf geeinigt hat, dass Gersau zum Kanton Schwyz geschlagen wird. Das passierte auf den 1. Januar 1818. Aber immerhin konnte Gersau ein eigener Bezirk bleiben. Obwohl es nur eine Gemeinde ist mit 2400 Einwohnern heute, ist es ein eigener Bezirk. Und das ist vielleicht auch eine Referenz an die frühere Unabhängigkeit dieses Dorfes Gersau.
Spürt man noch ein bisschen diesen Unabhängigkeitsdrang, diesen Freiheit, dieses Freiheitssensorium, wenn man mit Gersau spielt? Schlummert das noch irgendwo in dieser Gemeinde oder hat man das über die Jahrhunderte, über die Jahre jetzt doch ein bisschen abgelegt und verlassen?
Ich meine doch, dass die Gersauer noch immer stolz sind auf diese Vergangenheit und sie dürfen das auch sein. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes über Jahrhunderte hinweg als so kleines Gemeinwesen unabhängig gewesen und sich selber verwaltet zu haben. Natürlich hat man dann die Eingliederung in die Eidgenossenschaft, in die moderne Schweiz nicht als Verlust an Freiheit wirklich empfunden, denn die Gersauer haben rasch gemerkt, dass sie sich nach wie vor selber verwalten können, dass die Gemeindeautonomie hochgehalten wird und dass sie auch im Kanton Schwyz freie Schweizer und freie Bürger bleiben können. Aber ich meine, diese Geschichte ist durchaus den Gersauern bewusst, wird auch gepflegt. Das Brauchtum hier ist ganz besonders, zum Beispiel das Fasnachtsbrauchtum. Aber man erinnert auch an einzelne Figuren, Freiheitshelden, etwa der Schiffsmann, glaube ich, Balz, der da eine große Rolle gespielt hat vor 250 Jahren ungefähr, der ist literarisch auch durch einen, sagen wir mal, schriftstellerischen Helden dieses Ortes gewürdigt worden, nämlich durch Josef Maria Gamenzind. Der hat in der Zeit der geistigen Landesverteidigung 30er, 40er, noch in den 50er Jahren Dorfgeschichten geschrieben. Er war ein Geistlicher und hat doch literarisch ein Denkmal gesetzt diesem Gersau, seiner Geschichte und seinen Bürgern.
Du hast mehrmals den Namen Gamenzind gesagt. Gibt es zu dieser Familie noch etwas zu sagen? Ist die speziell? Ist die für Gersau vielleicht auch speziell? Stammt dieser Name tatsächlich von hier und oder geht er auf hier zurück, auf Gersau zurück? Was gibt es über die Gamenzins sozusagen?
In der Tat, die Gamenzins, sie sind hier im Dachfirst ganz oben links verewigt mit einer Armbrust im Wappen, sind ein uraltes Gersauer Geschlecht. Und wer Gamenzind heißt, kann davon ausgehen, dass er Gersauer ist. Und das seit sehr, sehr langer Zeit. Und man darf diesen Namen mit Stolz tragen.
Doch vielleicht abschließend, für was ist Gersau heute bekannt? Was gibt es hier? Ich meinte, du hättest mal über den Kurort, den heutigen Kurort gesprochen. Wofür steht Gersau heute?
Gersau hat sich dann erstaunlich industriell entwickelt. Also das ist das Gegenteil von Gersauern, also von einer besonderen Dümmlichkeit. Nein, die Gersauer waren sehr, sehr tüchtig und exakt, pünktlich geschätzt, vor allem in der Seidenverarbeitung. Da haben sie wirklich Großes geleistet. Da gab es auch etliche Fabriken. Da haben viele Gersauer im 18. und noch 19. Jahrhundert Arbeit und Verdienst gefunden. Das geht sogar dann bis fast zur Gegenwart. Und es kommt dann aber vor allem auch die Hotellerie, der Tourismus mit den Dampfschiffen, mit den Verkehrswegen von beiden Seiten des Ufers. Sind sehr viele Hotels, Pensionen, Restaurants und so weiter entstanden. Gersau wurde zu einem wunderbar gelegenen Kurort und die früher doch eher ärmlich bescheidenen Häuser haben sich in stattliche Gebäude verwandelt.
Auch eine wunderbare Seepromenade gibt es da vorne. Was haben wir vergessen über das Städtchen, die Gemeinde Gersau?
Ja, es ist ein Dorf, glaube ich, und sind wir sicher ungefähr da, wo wir den Bogen schließen können. Wir können nicht jedes Detail aufspüren, aber es lohnt sich sicher auch, dieses Ortsmuseum zu besuchen. Da ist nämlich auch die neuere Geschichte, die Industrie, die Hotellerie, die Tourismusgeschichte ausgestellt, gleichzeitig aber auch die ruhmreiche Zeit der altfreien Republik Gersau, und es hat eine wunderbare Stradivari-Sammlung, die da zu bewundern ist, also herrliche Musikstreichinstrumente.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und für die Einblicke in eine ehemals freie Republik. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen einen wunderschönen Samstag. Bleiben Sie dran, konsumieren Sie oder schauen Sie unsere anderen Inhalte an auf weltwoche.ch und weltwoche.de. Und dann wünschen wir uns, dass Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heißt Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Vielen herzlichen Dank.